Moin Lukas.
Moin Lutz.
Wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit nach diesem negativen Ausgang am Wochenende?
Du, ich glaube, ich habe meine Stimme irgendwo im Stadion gelassen, aber dazu später mehr. Was haben wir für heute mitgebracht?
Ja, wir hatten 4 Viertelfinals, über die werden wir heute sprechen. Und dann gucken wir mal, was wir so glauben, wer es denn ins Finale schafft. Und dann stürzen wir uns auch schon in Folge 37, würde ich sagen.
Abfahrt.
Los geht's. So, mein Lieber. Eröffnungsfrage. Wie zufrieden bist du mit den Viertelfinals, unabhängig vom Ausgang des Deutschlandspiels? Einfach jetzt, also Emotionen rausgelassen, nur von der Qualität der Viertelfinals.
Nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, die K.O.-Spieler haben schon im Achtelfinale deutlich Qualität eingebüßt im Vergleich zu den Gruppenspielen. Und die Viertelfinals fand ich qualitativ, oder wenn man jetzt auch Unterhaltung als Faktor nimmt, eher enttäuschend. Also sehr taktisch geprägt. Portugal gegen Frankreich haben wir live im Stadion gesehen. Hat, böse formuliert, an Altherrenfußball erinnert, phasenweise. Dass ein 41-jähriger Pepe irgendwie Man of the Match ist, also nicht offiziell, aber in vielen Augen, ist schon irgendwie bezeichnend. England-Schweiz, die Schweiz hat mir gut gefallen, England nicht. Und ich muss sagen, Spanien, Deutschland und Niederlande, Türkei waren das Beste, was in den Viertelfinals passiert ist. Aber unterm Strich bin ich eher enttäuscht von der Qualität. Wie geht's dir damit?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich finde das auch, dass die Qualität bisher ab Achtelfinale nicht mehr gut war in vielen Spielen. Natürlich punktuell hast du hier und da spannende Partien gehabt. Türkei, Niederlande, das gerade schon angesprochen. Sprechen wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Das hat Spaß gemacht. Deutschland, Spanien hat Spaß gemacht. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass schon sehr viele Spiele dabei sind in den K.O.-Phasen jetzt, wo ich mir das angucke und nicht so wirklich die Begeisterung überspringen. Also es natürlich lebt es von der Spannung, wie man so schön sagt, um da direkt ein paar Euro ins Phrasenschwein werfen zu müssen. Aber fußballerisch, ja, ist mir das auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es zu sehr taktisch ist, ob da die Qualität fehlt. Und ich habe mir dann einfach nur die Frage gestellt, deswegen habe ich das damit jetzt eröffnet. Ist man da biased, dass man irgendwie die vergangenen Turniere dann auch so ein bisschen glorifiziert und sich nur an die positiven Dinge erinnert? Oder ist dieses Turnier einfach im Vergleich, also stimmungstechnisch brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist das geilste Turnier jetzt seit, ja, 2016 würde ich sagen, 18 in Russland war nicht so doll, dann war Corona, dann war Katar und jetzt ist das erste Mal wieder so, dass du das Gefühl hast, okay, in den Städten ist was los, die Stimmung ist gut, aber ich war mir da selber unsicher, ob die Qualität bei diesem Turnier, ob das irgendwie geil ist oder ja, ob ich da selber einfach nur so an meine glorreiche Fußballzeit, als ich das richtig cool fand, Anfang, Mitte der 2000er, dass ich da diese ganzen Allstars irgendwie, ja, zu sehr glorifiziere und gedacht habe, dass da die Qualität deutlich höher ist. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein Spiel über 90 Minuten angucken würde, dann wäre ich innerhalb von 10 Minuten überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Aber ja, ich bin wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen unzufrieden mit der Qualität in den K.O.-Spielen bisher.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube einfach, also wie gesagt, ich fand das in der Gruppenphase deutlich besser, deutlich unterhaltsamer, qualitativ auch ganz gut. Klar, da waren Mannschaften dabei, die haben auch auf die Individuen bezogen nicht oberstes Regal gespielt, aber die haben ihr Herz auf den Platz gelassen. Und ich glaube mir einzubilden, dass mit der K.O.-Phase jetzt ja auch so ein bisschen ausgesiebt wurde, logischerweise, viel mehr Spieler auf dem Platz stehen, die eine sehr, sehr lange Saison in ihren jeweiligen Vereinen im Nacken haben, ne? Weil die meisten halt doch irgendwie international vertreten waren, Doppelbelastung, Dreifachbelastung, eine lange Saison gespielt haben und dass das sich jetzt so ein bisschen auf die Qualität niederschlägt. Aber ob das jetzt der einzige Grund ist, ich glaube, das ist wie immer ein Potpourri aus verschiedenen Sachen, die da zueinander kommen. Und ganz allgemein, das kann ja nicht an der Qualität liegen, also was haben wir für Leute auf dem Platz stehen jetzt gerade in den K.O.-Spielen? Das ist ja die Creme de la Creme. das kann nicht der Grund sein. Ich glaube, dass das eher eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist, die da zusammenkommt. Und ich hoffe einfach jetzt auf bessere Halbfinals. Aber ganz neutral, ich habe da auch heute mit ein paar Jungs aus meiner Mannschaft beim Spiel drüber gesprochen. Da sind ein paar Engländer dabei, da sind ein paar Franzosen dabei. Die zucken auch alle irgendwie mit den Achseln und denken sich so, ja, geil sieht das alles nicht aus, was wir da machen. Aber who cares? Wir sind unter den besten vier. Wir spielen Halbfinale. Und am Ende fragt keiner mehr, ob und wie das Ding gewonnen wurde. Das steht in der Vitrine. Feierabend.
Ja, so ist es nämlich auch. Also ich habe mir letztens, ich liebe das eigentlich immer, mir im Laufe so eines Turniers oder dann auch davor, um in Stimmung zu kommen, alle Tore von vergangenen Turnieren reinzuziehen. Und da bin ich jetzt irgendwie auch über meinen YouTube-Algorithmus irgendwie wieder über so ein Turnier gestolpert. Und das war jetzt tatsächlich dann die letzte EM und auch die davor. Und wenn du dann siehst, wie da auch so die Finalmannschaften teilweise sich in den K.O.-Spielen durchgerumpelt haben, dann habe ich wahrscheinlich schon meine Eingangsfrage für mich auch irgendwie selber beantwortet, weil das ist teilweise nicht doll gewesen. So, sowohl bei Weltmeisterschaften als auch bei Europameisterschaften, der Weg ins Finale, der ist halt hart. Das kennen wir selber von unserem DFB-Team, 2014 Algerien. Das war alles andere als berauschender Fußball, aber du musst halt einfach die Hürden schaffen und auch gegen Frankreich. 1-0, das war denkbar knapp, sehr relativ frühes Tor geschossen. Wir erinnern uns alle an die Szene, wo Benzema an Manuel Neuer scheitert, der irgendwie, keine Ahnung wie, aber den Arm noch hochgerissen bekommt. Das sind halt so die Geschichten, ja, über die würde man anders sprechen, wenn man halt im Viertelfinale dann doch rausfliegt, weil Benzema das Ding macht. Und ich glaube, das gehört auch einfach irgendwie zu so einem Turnier dazu, dass du Spiele hast, die musst du einfach gewinnen. Das sind teilweise sehr, sehr knappe Spiele, was die Qualität angeht. Das hast du jetzt in allen Viertelfinals gesehen, die alle knapp waren. Wir haben nicht ein überraschendes Ergebnis oder ein hohes Ergebnis, sondern die sind alle auf Augenhöhe oder zumindest vom Ergebnis her ultra knapp gewesen. Und ja, so ist das halt bei den meisten Turnieren, weil die Dichte, gerade in der Spitze, die sind halt alle eher näher beieinander. Und nicht so wie früher, dass du vielleicht in einem Viertelfinale noch irgendwie so eine komplette Überraschung hast, die dann irgendwie 3-4-0 auseinandergenommen werden. Hast du immer mal, ne? Ich weiß nicht, noch 2012 Spanien gegen Italien im Finale, das war doch wirklich 4-0, glaube ich. Das gibt's natürlich auch immer, aber das sind eher Ausnahmen. Und ja, am Ende musst du einfach die Dinger gewinnen. Und wenn du dann erstmal im Finale stehst und das Ding holst, dann juckt niemanden mehr das Achtel- oder Viertelfinale. Das ist halt leider so.
Ja, ich meine was man ja schon irgendwie hoffen darf, finde ich, als Zuschauer, das haben wir ja auch gesagt, bevor wir dann Portugal-Frankreich im Volkspark geguckt haben in Hamburg, das, was man ja schon fragen darf, ist Spannung. Ja, da dürfte man drum bitten, finde ich. Es muss jetzt irgendwie kein 4-4 geben, wenn du dir so ein Viertelfinale anschaust. Aber selbst das kam ja streckenweise gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob Frankreich, wie viele Torschüsse, also Schüsse aufs Tor, Frankreich in 90 Minuten produziert hat. Und das ist dann schon
wenig insgesamt.
Eben, und das ist dann schon klar, jetzt kommst du als Defensivspezialist und sagst, ja, das ist halt dieses Turnier unsere Stärke, dass wir hinten solid sind und eine Defensive gewinnt Meisterschaften. Punkt geht an dich, hole ich irgendwie durch. Das darf schon auch ein bisschen Spaß machen.
Ja, eben. Also Frankreich ist ja das ganze Turnier, die bewegen sich jetzt aufs Finale zu und haben nicht ein Tor selber aus dem Spiel heraus geschossen. Also es gibt aktuell nur ein Team im Turnier, dem ich den Titel auch gönnen würde und das ist Spanien. Die sind die spielerisch beste Mannschaft aktuell und haben jetzt auch einen richtig guten Gegner mit der DFB-Elf rausgekegelt. Das war ein unterhaltsames Spiel und das war auch auf dem Top-Niveau. Und gleichzeitig ist aber auch was nach vorne passiert und nicht wie bei Portugal gegen Frankreich. Ja, da war auch Qualität auf dem Platz. Aber wenn man irgendwie so gar kein Konzept hat, wie man das denn irgendwie auch in Torchancen ummünzen möchte, sondern man eigentlich zufrieden ist, wenn man hier und da mal kleine Nadelstiche in Form von Mbappé oder Fernschüssen bei Portugal oder was weiß ich hat. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Und weiß ich nicht. Also als Fan würde ich mich wahrscheinlich trotzdem über den Titel freuen am Ende. Aber irgendwie ist das doch echt, das macht auch keinen Spaß. Also Fußball ist immer noch Unterhaltung. Und das kommt mir bisher ein bisschen zu kurz. Aber bevor wir jetzt einfach noch in die Spiele schon näher reingehen, lass uns doch einfach mal direkt über unseren Tag sprechen am Freitag. Weil Der hatte ja direkt zwei Spiele im Gepäck. Erstmal das Deutschlandspiel, das war das Eröffnungsspiel, das erste Viertelfinale. Ja, lass uns erstmal über unsere Misere sprechen, wie wir dieses Spiel verfolgt haben. Also zum Hintergrund, wir waren direkt im Anschluss im Stadion für Portugal gegen Frankreich im Hamburger Volksparkstadion. Und dadurch, dass um 18 Uhr das Deutschlandspiel war und um 21 Uhr Anstoß des anderen Spiels, mussten wir uns natürlich irgendwie überlegen, wie wir das beides unter einen Hut bekommen. Weil das eine nicht gucken war keine Option. Nicht ins Stadion gehen war auch keine Option. Also irgendwie mussten wir das hinbekommen. Und es gibt tatsächlich in der Nähe des Volksparkstadions, die Kenner unter euch kennen das wahrscheinlich, das Picknick, was auch vor Spieltagen irgendwie, wenn der HSV abends spielt, dann läuft da Konferenz und was weiß ich. Da gibt's Grillbuden, es gibt Bier, es gibt Leinwände. Und eigentlich vom Setting her, mit irgendwie vorher ein paar hundert Deutschlandfans das Spiel zu gucken und dann ins Stadion zu gehen, die Rahmenbedingungen hätten es eigentlich hergegeben, dass es ein richtig, richtig geiler Fußballabend wird. Führ uns doch mal ein bisschen näher ran, wie das denn in Wirklichkeit aussah.
Naja, du kommst da halt im Volkspark, in dieses kleine Waldstück. Es tut sich so eine Art Lichtung auf. Da stehen dann die von dir angesprochenen Buden im Kreis. Ja, man könnte es fast schon eine Art Zeltlager nennen für Erwachsene. Es gibt Krakauer in der linken Ecke, frisch gezapftes Bier in der rechten Ecke und eine Leinwand unter zwei Langnese-Sonnenschirmen, die direkt von der Sonne angeschienen wird. Du stellst dir die Frage, ob irgendwie die Übertragung schon läuft oder nicht, weil das Bild einfach nicht zu erkennen ist. Was aber nicht nur an der Sonne liegt, sondern auch an der Übertragungsqualität, wie wir dann feststellen durften. Ton, also ich glaube, das haben alle da auch schon aufgegeben, als man ankam. Ton war weg. Das war schon eine Minusleistung. Das wäre ja auch okay gewesen, solange man irgendwie ein flüssiges Bild bekommt. Aber in dem Moment, als dann das große Fenster minimiert wurde und man sah, dass die letzten Endes gar nicht Kabel-TV übertragen draußen, sondern sich mit irgendeinem Hotspot im Wald auf ARD.de/live versuchen und man nur noch diesen kleinen Load oder diesen Ladekringel gesehen hat, wie der sich einen abgeeiert hat, da war dann, glaube ich, allen klar, scheiß hier, das war jetzt hier ein Griff ins Klo. So die Situation. Ja,
das sind Dinge, die willst du nicht sehen. Du willst diesen nicht Ladekringel sehen, wie jemand im Browser rumdoktort, wenn in 10 Minuten das Spiel losgeht. Das sind Dinge, die brauchst du in dem Moment überhaupt nicht. Vor allem dann auch die Überlegung, dass drin am besten irgendwie ein Fernseher mit Kabelfernsehen ist. Und wir wissen alle, ein Stream ist Minimum 10 Sekunden hinterher und die einen schon jubeln und man selber gerade irgendwie noch am 16er rumgurkt und auf dem Weg zum Angriff und gar nicht weiß, was abgeht. Das Szenario war in dem Moment, es bröckelte. Es bröckelte ja. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Freund, den wir da noch getroffen haben, zufällig, der hat auch gesagt, er kennt die Problematik hier mit dem Ton und er war schon mal derjenige, der das Kabel in der Hand gehalten hat, damit der Wackelkontakt nicht weiter seinen Schrecken treibt. Und dann stand er einfach daneben der Box und hat das Kabel gehalten, damit alle anderen Spaß hatten. Und ich, wenn das Problem bekannt ist, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht in den Griff bekommt. Und so hieß es dann relativ schnell, dass wir uns überlegen müssen, okay, wollen wir das Spiel hier gucken ohne Ton und ohne Bild oder verschwinden wir dann doch ganz schnell ins Stadion? Das heißt, es war dann irgendwie so ein Mix aus zwischendurch auf dem Handy gucken, auf dem Weg zum Stadion und dann im Stadion und da auch nochmal an den Volkspark und an den HSV und an die Stadt Hamburg gerichtet. Das Stadion ist wunderschön. Das ist eins der Top 5 schönsten Stadien Deutschlands. Die Organisation, alles fein. Auch der Weg, wie man da hinkommt, ist man dann schon froh, wenn irgendwann die U5 kommt in Hamburg, die irgendwie direkt zu den Arenen fährt, weil das wäre schon ganz nett, irgendwie nochmal nicht immer nur 25 Minuten von irgendwo nochmal dahin laufen zu müssen. Geschenkt. Aber die Leinwände, die sind jetzt bald gut und gern 25 Jahre alt und wurden nicht einmal erneuert oder vergrößert. Und weiß ich nicht. Also wenn 10.000 Leute im Stadion sitzen und lieber auf dem Handy gucken als oben auf die Leinwand, weil die Leinwand zu klein ist, dann müsst ihr nochmal ran. Also wirklich, das kann es wirklich nicht sein, gerade wenn man auch in der USA jetzt irgendwelche neuen Stadien sieht, wo das ganze Stadion ein Screen ist. Da muss ich auch nicht hin, aber irgendwie so ein Mittelding wäre schon ganz nett, weil letztendlich hat es dazu geführt, dass wir unten an der Pommes- und Bierbude standen, weil da ein kleiner Fernseher war, um da das Spiel zu gucken. Und Leute, das geht besser.
Das war eine einmalige Experience. Wir haben ja da die Live-Übertragung auf Lego TV geguckt, ne? Also Junge, das habe ich ja noch nicht erlebt, also, sowas.
Was war das?
Ihr müsst euch vorstellen, das war irgendwie ein, ja, was weiß ich, wie viel Zoll der hatte. Es war ein kleiner Fernseher, man kennt die, wie die da in den Wurstbuden hängen. Wir hatten beste Sicht, konnten alles erkennen, bis auf den Teil des Bildschirms, der oben links und oben rechts weggenommen wurde durch die Spielanzeige und die Zeit. Jetzt ja. Werden sich die meisten fragen, ja, wie, das ist doch immer da und das ist ja auch korrekt. Aber in allen, und ich meine damit wahrscheinlich wirklich alle Spiele, die ihr jemals im Farbfernsehen live verfolgen durftet, in allen Spielen ist immer die Anzeige relativ dezent eingebaut worden, sodass es wirklich gar keinen Einfluss auf eure, auf die Qualität des Guckens hat. Hier hatte ich das Gefühl, das war irgendwie für, weiß ich nicht, Ü-80-Jährige, so wie diese Handys, die extra für ganz alte Menschen mit großen Tasten produziert werden. Das war das Äquivalent der Spielanzeige. Ja. Das waren derart große Rechtecke, die da in farbig reingezogen wurden. Und das Allerschärfste war ja auch noch, dass zwischendrin, wenn eine gelbe Karte gezeigt wurde,
Junge, ey,
Fullscreen 30 Sekunden lang eingeblendet wurde, wer die gelbe Karte bekommen hat. Fullscreen. Also es gab nicht mal Window-in-Window oder Screen-in-Screen oder wie man das nennt. Es war einfach Fullscreen, so eine riesige gelbe Karte abgebildet. Was zur Hölle? Das war wie Photoshop für Anfänger, Alter.
Ja, das war auf jeden Fall ein Schnuff zu lang, die Anzeige. Und ich habe auch irgendwie zwischendurch das Gefühl bekommen, so groß wie die Anzeige auf diesem kleinen Fernseher war, dass sie einfach nur einen Maßstab hatten. Und die gleiche Anzeige wie auf der Leinwand oben im Stadion beim HSV hing auch auf diesen kleinen Fernseher von der Größe her. Und die haben einfach nur 1:1 das auf einen kleinen Screen gezogen, weil das war einfach, das war zu groß. Und dann wirklich immer diese 20 Minuten Fullscreen, ja, der wurde ausgewechselt. Ja, danke, habe ich jetzt gesehen. Ich sehe gerade nicht, was auf dem Spielfeld passiert, weil ihr einfach hier nur einen Screen mit einer gelben Karte zeigt. Ach, ja, gut, also so viel erstmal zum Setting, aber irgendwie haben wir es dann doch ganz gut hinbekommen, muss man ja sagen, dass wir das Spiel sehen konnten. Was haben wir denn für ein Spiel gesehen? Erste Halbzeit war, würde ich sagen, von beiden Seiten relativ dünn, wobei ich schon sagen würde, dass die Spanier in der ersten Halbzeit die Nase voll hatten. Nagelsmann hat sich taktisch hat ein bisschen umgestellt, hat Emre Can auf der 6 gebracht für mehr Stabilität, dafür Andrich rausgenommen. Können wir rückblickend betrachten, der Plan ist nicht aufgegangen und wurde auch zur Halbzeit schon revidiert und Andrich ist wieder reingekommen. Es war ein Versuch wert, außerdem ist Sané draufgeblieben aus dem letzten Spiel sozusagen und Wirtz musste ebenfalls wieder auf der Bank Platz nehmen und auch Sané zur Halbzeit ausgewechselt, für Wirtz ausgetauscht. Und ja, dann kann man natürlich irgendwie sagen, ja, aber dann kamen ja die beiden und in der 51. Minute klingelt es dann für Spanien, ja, kann man so sagen, aber alles, was spielerisch lief, lief in Halbzeit 2 beim HSV, hätte ich jetzt fast gesagt. Nur weil wir in Volksparkstadion das geguckt haben, haben wir nicht den HSV gesehen, bei der DFB-11. Und die zweite Halbzeit war dann deutlich stärker und da ist dann ja auch mehr passiert als in der ersten Halbzeit. Wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen? Lass uns erstmal da bleiben.
Da muss ich eigentlich sagen, dass die doch sehr klar an Spanien ging. Also ich fand unsere erste Halbzeit nicht gut. Und es ist jetzt auch ein bisschen klar einfach im Rückwirken zu sagen, die Startelf war nix. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja an der Bierbude vorher gestanden, als wir die Aufstellung gelesen haben und genau darüber diskutiert, über diese beiden Personalien. Und nicht wenige, ich glaube wir beide auch, haben gesagt, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine riesige Idee ist. Andrich ist, keine Ahnung, wahrscheinlich in jedem Spiel für Leverkusen in der Saison gestartet. Also auch wenn viel rotiert wurde, ich weiß nicht, ob das ein klassischer Einwechsler ist. Und das hast du, finde ich, auch gemerkt. Der brauchte 10, 15 Minuten in Halbzeit 2, bis der im Spiel drin war. Auch genau in diesen ersten 10, 15 Minuten fällt ja das Gegentor. Can startet, obwohl er nachnominiert wurde. Also das ist, weiß ich nicht. Die Idee dahinter habe ich verstanden, aber dann hätte ich ja schon fast eher auf den Pascal Groß zurückgegriffen. Haben wir auch drüber gesprochen. Und Sané sorry, hat aber für mich im Turnier nichts gezeigt, was eine Startelf-Aufstellung gegen Spanien im Viertelfinale irgendwie auch nur ansatzweise gerechtfertigt hätte. Da gibt es natürlich jetzt diejenigen, die sagen, ja, aber Wirtz ist auch überspielt von der Saison und dem Belastungssteuerung und whatsoever. Ja, nee, sorry. Also starte ihn.
Nicht in einem Viertelfinale.
Nee, starte ihn und wenn er nach 60 Minuten pumpt wie Maikäfer, dann nimmst du ihn halt runter und dann kannst du immer noch einen Sané bringen. Dann sind die Spanier auch eine Idee müder. Ist vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Aber das hat er ja auch korrigiert. Das finde ich, muss man ihm dann, also Nagelsmann, wirklich, wirklich auch hoch anrechnen. Es gibt ja andere Trainer, die sind dann, wie man so schön sagt, stur und bleiben bei ihrer Idee, wechseln auch zu spät oder gar nicht. Und das ist Weltklasse. Also da hat Nagelsmann dann einfach auch wahrscheinlich mit dem Staff zusammen schnell analysiert und Rückschlüsse gezogen und reagiert. Und das finde ich mega stark. Das muss man einfach auch mal erwähnen. Und die zweite Halbzeit deutlich besser. Also insgesamt war es dann auch nochmal ein besseres Fußballspiel, aber wir waren deutlich besser drin. Wir hatten dann unsere Szenen. Spanien hatte weniger davon. Wir sind völlig verdient zum Ausgleich gekommen, wenn auch sehr, sehr spät. Um euch da nochmal kurz in unser Setting reinzuholen. Wir haben das ja dann von der Tribüne aus auf der Leinwand verfolgt. Und das war schon krass zu sehen. Also klar, die Portugiesen in der einen, in der Südkurve, die Franzosen in der Nordkurve haben sich schon mal warm gesungen während des Aufwärmens der eigenen Teams. Parallel lief auf den Leinwänden eben noch Deutschland-Spanien. Dann fällt dieses Ding, Wirtz macht das Ding. Und da war aber mal eben komplett laut im Volkspark. Also da hast du auch erstmal gemerkt, wie viele neutrale Fans aus Deutschland Karten haben für dieses Spiel. Da haben sich einige ganz schön erschrocken umgedreht, glaube ich. Also völlig verdienter Ausgleich. Da muss ich sagen, Kudos an Kimmich. Also der will einfach alles in dieser Situation da reinlegen. Der will diesen Ball nochmal scharf machen. Ich habe den noch nie in meinem Leben so hochspringen sehen. Und das halbe Tor geht auf ihn, also mindestens mal. Wirtz leitet die Szene ja selber mit ein, bringt sich dann in der Box wieder irgendwie auf die hängende Position, ist einfach da, wo er sein muss, macht das dann auch einfach gut. Ich glaube, der Ball, der darf gar keinen anderen Weg nehmen. Also der geht ja wirklich da an jedem Schienbein und Knie, an jeder Kniescheibe irgendwie vorbei. Wahrscheinlich springt der in 9 von 10 Fällen auch vom Innenpfost wieder raus, in dem Fall nicht. Also soweit war das ein völlig, völlig verdientes 1:1 nach 90 Minuten, meiner Meinung nach.
Ja, das sehe ich auch so. Das haben die sich dann wirklich erarbeitet über die zweite Halbzeit nach Rückstand. Und Kimmich insgesamt, muss man sagen, war der beste Deutsche auf dem Platz. Also der hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Nico Williams hatte natürlich die ein oder andere Aktion, weil den kannst du auch nicht über so eine lange Zeit ruhig halten, sag ich mal. Dafür hat er einfach zu viel Tempo und zu viel Qualität. Aber insgesamt kannst du sagen, Kimmich hatte den in der Tasche. Und das hätten jetzt so viele Leute vorm Spiel auch nicht vermutet, sondern alle hätten gesagt, ja, Kimmich mit dem Tempo wird schwierig, wie soll er da hinterherkommen, davon hast du mal gar nichts gemerkt und dann bereitet er auch noch dieses wichtige Tor vor. Also da müssen, glaube ich, einige und unter anderem auch ich, auch wenn ich grundsätzlich immer ein Fan von Kimmich auf rechts war, aber so eine Leistung hätte ich ihm auf jeden Fall nicht zugetraut und gerade nicht auch nicht gegen Williams und gegen Spanien. Da muss man wirklich sagen, dass auf der deutschen Seite Kimmich definitiv der beste Spieler war. Müssen wir auch kurz noch über Dani Olmo reden, der nach Verletzung von Pedri sehr früh eingewechselt wurde, weil der ist auf der anderen Seite auf jeden Fall der Man of the Match, weil den werden sich noch die ein oder anderen aus dem DFB-Kader erinnern, was der da abgezogen hat, weil das war wirklich ein unfassbares Spiel. Auf der Bühne auch hat er schon das ein oder andere Mal bewiesen, der Dani Olmo, dass der auf größerer Bühne, dass ihn das relativ wenig juckt, was gerade so das Setting ist, sondern der einfach seine Qualität dann punktuell sehr gut abrufen kann. Ja, geiler Spieler, ne? Also weiß ich auch nicht, wo der jetzt schon wäre, wenn der in den letzten 2-3 Jahren nicht immer so regelmäßig verletzt gewesen wäre. Geiler Kicker und ich weiß gar nicht, ob der Man of the Match gewählt wurde, aber alles andere macht eigentlich keinen Sinn, außer vielleicht halt Mikel Merino, der das Tor macht.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, muss ich passen. Das sind natürlich so ein bisschen diese Geschichten, diese was wäre, wenn oder hätte Fahrradkette, ne? Also hätte man Pedri so früh nicht aus dem Spiel genommen oder wäre er nicht so früh verletzt gewesen, Dani Olmo womöglich wesentlich später eingewechselt worden. Also, dass er gekommen wäre, kann man schon von ausgehen, der ist ja immer eingewechselt worden jetzt im Turnier und hat seine Minuten bekommen. Also, wer weiß, vielleicht hätte er die Bude trotzdem gemacht, aber ja, ausgerechnet will man sagen, auch der einzige zu dem Zeitpunkt im Spiel, der einzige Bundesliga-Legionär auf dem Platz, tut dann schon fast auch wieder ein bisschen mehr weh als keine Ahnung, hätte sonst wer gescored, wobei das eigentlich Quatsch ist, es tut so oder so weh. Aber in der Szene muss man sagen, das ging schnuff zu einfach. Vor allen Dingen, weil das, ich finde, der Spielzug dieser EM ist bis jetzt, ja. Du hast, finde ich, sehr, sehr häufig in Spielen genau diesen Ball auf rechts außen, links außen gesehen, der dann nicht vor die Abwehr geschlagen wird, weder flach noch hoch, nicht auf den zweiten Pfosten geschlagen wird, nicht auf den ersten Pfosten, sondern der wird wirklich so richtig zur Strafraumkante als Flachpass zurückgelegt wird. Sehr, 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 sehr charakterisierend für diese EM, finde ich. Und
ja, das stimmt.
Von daher, ja, hätte man vielleicht drauf kommen können, auch in der Analyse, dass du nicht alles wegverteidigen kannst, ist auch komplett klar, sah in der Situation eine Idee zu einfach aus.
Ja, da kommt, glaube ich, dann sogar auch Andrich zu spät, gerade frisch eingewechselt, vielleicht aber auch noch nicht so ganz auf der Höhe bei dem Spiel, bei der Qualität, hat ein paar Minuten gedauert, hast du gerade schon angesprochen, ja, und dann macht Olmo das natürlich auch stark, ne? Neuer kann sich strecken, wie er will, der Ball geht mit Spin vom Torwart weg in die Ecke, macht er einfach stark, also das sieht natürlich leicht aus, weil der Ball auch flach gespielt wird. Trotzdem musst du den erstmal, das sieht für uns jetzt im Fernsehen, wenn wir es gucken, sieht es leicht aus, aber der Pass wird genug Tempo gehabt haben,
ja,
sodass jeder, der irgendwie schon mal ein bisschen gekickt hat, weiß, den nimmst du nicht mal eben einfach so und drückst ihn da über die Linie flach mit so einem Spin. Einfach gute Schusstechnik, aber dafür ist Dani Olmo durchaus auch bekannt, dass der einen feinen rechten Fuß hat und ja, dann steht es auch schon 1-0. Über den Ausgleich haben wir schon gesprochen. Ja, es ist ja so ein bisschen dieser Elefant im Raum und wir nehmen ja jetzt auf, heute Sonntagabend, das Spiel war Freitag, wir hatten schon ein bisschen Zeit, das alles sacken zu lassen. Über die eine Szene in der Nachspielzeit, in der Verlängerung müssen wir natürlich sprechen, der nicht gegebene Handelfmeter. Jetzt mit ein bisschen Zeit vergangen, weil initial hatten wir, glaube ich, die gleiche Meinung, haben gesagt 100% Elfmeter und das wurde uns als Fußballguckende in den letzten Jahren durch VAR und Handregel antrainiert. Wenn die Hand so weit weg vom Körper ist, dann ist es völlig egal, ob das Absicht war oder nicht, dann gab es Elfmeter. Hab jetzt hier die ein oder andere Stimme auch schon gehört und habe mir viele Berichte dazu ja nicht durchgelesen, aber in Zusammenfassung, in Podcast angehört. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie ist deine Meinung, Elfmeter oder kein Elfmeter?
Ja, ich habe wahrscheinlich ähnlich viele Berichte, Meinungen, Ansichten dazu gelesen wie du. Und ich bleibe bei meiner ersten Einschätzung. Für mich ist das ein klarer Elfmeter. Vor allen Dingen, wenn man es dann auch in den Vergleich packt mit anderen Elfmetern, die auch in diesem Turnier schon gegeben wurden. Also als naheliegendes Beispiel sind die Dänen heranzuziehen, die wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als sie das Spiel jetzt gegen Spanien gesehen haben und sich dachten, kannst du jetzt nicht ernst meinen, wofür kriegen wir einen Elfmeter gegen uns gepfiffen, wenn das keiner ist? Es gibt ja verschiedene Perspektiven der Argumentation, wie auf diese ganze Situation geblickt wird. Es gibt diverse Einschätzungen und aber auch historische Äußerungen, Erklärungen etc., die hinzugezogen werden für die Bewertung dieser Szene. Also was meine ich damit? Es wird beispielsweise gesagt, hey, vor dem Turnier haben die UEFA-Beauftragten, die Schiedsrichter-Beauftragten genau solche Szenen beispielhaft vorgeführt und anhand dieser Vorführung gesagt, das ist ein Elfmeter, das ist kein Elfmeter und entsprechend war diese Entscheidung laut UEFA wohl völlig vertretbar, weil auch vor dem Turnier genau so eine Szene als nicht elfmeterwürdig eingestuft wurde. Kannst du alles haben, mag auch alles sein und wir können von mir aus auch darüber diskutieren, dass wahrscheinlich das Problem ganz woanders liegt, nämlich darin, wie die Elfmeterregel insgesamt einfach gestrickt ist und dass man da ran muss, alles nichts Neues. Aber um jetzt nochmal auf die Szene zurückzukommen, für mich ist das ein glasklarer Elfmeter, nach wie vor. Also Kukureya ist in einer dynamischen Bewegung, kaufe ich. Wenn du ein bisschen Humor reinpackst, dann bewegt er vielleicht den Arm auch zurück Richtung Körper, kaufe ich auch. Aber er ist trotzdem im Moment der Ballberührung noch ausreichend weit weg. Und es ist eine Szene, in der ein satter Schuss von Musiala seinen Weg unbekümmert Richtung Tor, vielleicht ins Tor, spekulativ, aber mindestens mal sehr gefährlich aufs Tor hämmert. Und die Flugbahn wird auch nicht nur leicht.
Ja,
die Flugbahn wird auch nicht nur leicht geändert. Der stoppt den Ball. Der stoppt den Ball einfach komplett mit seiner Hand. Und das ist für mich, also, nee, das auch mit ein paar Tagen Abstand und mit viel Angelesenem jetzt, das ist für mich ein glasklarer Elfmeter.
Ja, das ist nämlich für mich, wäre in allen Diskussionen für mich auch das entscheidende Argument, dass der Ball halt sonst aufs Tor geht. Dass der Dänen-Elfmeter oder den wir bekommen haben gegen Dänemark, das war eine Flanke. So, da musste erstmal noch in der Mitte jemand stehen, der den abnimmt und dann muss der auch noch reingehen und der Torwart darf den nicht halten. So, der Situation haben wir aber wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, einen Schuss auf das Tor und ich finde auch die Reaktion von Cucurella. Der bleibt stehen und guckt einfach nur, also der reagiert nicht
mehr.
Der bleibt einfach nur stehen und wartet auf den Pfiff. Ja, und das ist für mich, also wenn man ja mal sagt, ey, Leute, guckt mal irgendwie mehr auf die Spieler, wie die reagieren, die wissen schon, was faul war und was nicht, weil die sind in den Zweikämpfen, die bekommen die Bälle an die Körperteile, dass die strafbar sind, achtet darauf und dann wäre das ein Paradebeispiel dafür. Also ich habe jetzt, wie gesagt, viele Stimmen dazu gehört und ich kann die Argumentation verstehen, dass man den nicht gibt, dann sind aber alle 100 Elfmeter davor, die man gegeben hat, dann sind die halt alle falsch. So, oder sehr viele davon sind dann halt falsch. Irgendwie Kopfballverlängerung im 16er, jemand geht zum Duell, hat den Arm oben, guckt nicht mal zum Tor oder zum Ball und bekommt ihn oben irgendwo an die Hand und das soll dann ein Elfmeter sein. Oder auch, es gibt zu viele Beispiele, ich brauche jetzt gar nicht ausholen. Dann kann ich das nicht verstehen, dass man in der Szene, dass man sich nicht mal anguckt. Und das ist ja wohl auch in Diskussion, dass man nicht klar weiß, ob sie sich überhaupt noch mal angeguckt haben. Da gab es noch irgendwie kein offizielles Statement, habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass da wohl nicht mal eine klare Aussage von der UEFA kam. Ja, haben wir uns angeguckt, war kein Hand, sondern da wird einfach zu geschwiegen. Und das finde ich dann irgendwie auch schon wieder sehr fischig, wie man sagen kann. Also ist eigentlich absurd, wenn du den Dänemark-Elfmeter siehst, dann den, dass der nicht gegeben wird, das ist wirklich, kannst du eigentlich niemandem erklären.
Ja, also dazu hat ja Patrick Ittrich als Schiedsrichter-Experte gesagt, dadurch, dass der Schiedsrichter eben freie Sicht auf die Situation hatte und perfekt einschätzen konnte, also In-Game-Refereeing oder On-Field-Decision-Making einschätzen konnte, nö, ist für mich kein Elfmeter, gab es für den Video Assistant Referee offensichtlich keinen Anlass einzuschreiten. Hätte der VR jetzt irgendwie gesagt, oh, der hat die Szene gar nicht richtig sehen können, weil der Blick war versperrt oder er hat in dem Moment weggeguckt oder, dann hätten sie den angerufen und gesagt, hör mal zu, wir stellen dir nochmal Bilder zur Verfügung, die du jetzt nicht gesehen haben kannst. Das war laut Ittrich die Argumentation dafür, dass der Video Assistant Referee nicht eingeschritten ist. Aber das ist ja auch nur eine Einschätzung. Genau wie du sagst, habe ich auch gelesen, es gab bisher keine offizielle Stellungnahme dazu. Taylor selbst ist ja nach dem Spiel auch also schnell wie der Blitz verschwunden. Der hatte auch gar keinen Bock, sich dazu zu äußern, weil er sich wahrscheinlich mit jedem Wort, mit jeder Silbe, egal in welche Richtung, völlig in Teufels Küche gebracht hätte. Das kann man schon fast auch ein bisschen verstehen.
Ja, das wäre nicht besser geworden.
Ja, was ich aber sagen muss, und das stinkt auch so ein bisschen zum Himmel, es gab ja nicht nur keine Kommunikation darüber, ob der Video Assistant Referee jetzt eingegriffen hat oder nicht oder irgendeine. Es gab gar nicht mal Bildmaterial. Also wir haben ja diese Szene im Prinzip gar nicht mehr gezeigt bekommen. Und das ist, also die Szene schon, aber die Szene, die dann im Vorfeld diskutiert wurde, nämlich diese mögliche Abseitsstellung von Füllkrug, die haben wir nicht mehr mit Linien, kalibrierten Linien und so weiter und so fort zu sehen bekommen. Und das finde ich schon auch ein bisschen wild, weil das war ja so der erste Exit, der genommen wurde von vielen, dass die gesagt haben, naja, was regt ihr euch überhaupt so auf? Das war doch eh abseits. Jetzt gibt es Erste, die sagen, hier die ARD beispielsweise, die hätte sich irgendwie eigenes Bildmaterial zusammengesammelt und die Linie hingelegt, nee, wäre kein Abseits gewesen. Ist natürlich auch wieder keine offizielle Stellungnahme, aber das sind halt so Sachen in der Kommunikation stark verbesserungswürdig. Also in dem, was man den Fans zeigt und in dem, wie man es dann auch kommuniziert.
Ja, was ich auch noch bemerkenswert dazu in dem Zuge fand, ist, dass der Schiedsrichter ja direkt diese Geste macht, dass er so die Arme an den Körper nimmt und damit signalisieren wollte, dass Cucurella den Arm am Körper hat. Und das stimmt halt einfach nicht. Ne? Also das war halt einfach nicht so. Und wenn er das in der Situation dann so bewertet, dann musst du ja eigentlich als Videoschiedsrichter eingreifen, weil du ja siehst, ah ja, okay, das hat er gerade einfach komplett falsch eingeschätzt. Der dachte wirklich, der Arm ist am Körper, weil der Winkel vielleicht so war, dass er es nicht gesehen hat. Das war definitiv nicht der Fall. Hättest du eingreifen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann ist dann irgendwie auch der Videoschiedsrichter unnötig, weil wir diskutieren ja jetzt trotzdem darüber. Also es ist ja nicht eindeutig Hand oder eindeutig nicht Hand. Die Regel ist so bescheuert, dass das diese Diskussion überhaupt zulässt. So, also dann brauchst du auch den Videoschiedsrichter nicht, weil der sorgt dann ja auch nicht für eine eindeutige Antwort. Wenn der Schiedsrichter sich nochmal angeguckt hätte und dann auch das Argument, ja, der Ball, der trifft die Hand und die Hand bewegt sich hinter den Rücken, das ist ja ein klares Zeichen dafür, dass der Arm nicht angespannt war und er den Ball nicht abblocken wollte. Also das ist alles, es sind so viele Faktoren, die letztendlich immer noch keine klare Antwort bringen. Und dann kannst du auch einfach sagen, ja, okay, dann brauchen wir den Videoschiedsrichter nicht. Dann gibt es halt hier und da eine Fehlentscheidung, aber dann ist es wenigstens fairer, weil die Tatsachenentscheidung zählt und nicht, ja, hier greift er jetzt ein und da legen wir die Regel so aus und hier greift er nicht ein, weil da haben wir die Regel so und so ausgelegt. Das ist halt einfach, es stellt mich einfach sehr wenig oder es stellt mich überhaupt gar nicht zufrieden, wie das jetzt auch auf so einer großen Bühne dann abläuft. Da wünsche ich mir einfach mehr Klarheit als Fan, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, weil am Ende kannst du trotzdem sagen, dass Spanien verdient weitergekommen ist, aber das hat halt so einen bitteren Nachgeschmack, dass du einfach bei einem Stand von 1-1 relativ kurz nach dem Start der Verlängerung so eine Szene nicht gepfiffen bekommst, das ist einfach, oder ich weiß gar nicht, wann, in welcher Minute war das? Schmerz auf jeden Fall.
Ja, also dazu vielleicht nochmal zwei Anmerkungen. die Reaktion jetzt von Cucurella im Nachgang, der hat jetzt das erste Mal die Szene auch kommentiert in einem Interview, finde ich auch schon fast sehr bezeichnend. Er sagt ja schon fast grinsend, naja, er respektiert natürlich die Entscheidung der Offiziellen, dass das kein Elfmeter ist und geht die dann auch mit. Da kannst du ja auch schon dran fühlen. Und dann auch noch mal eingehend auf das Thema, wie weit ist denn jetzt der Arm nun entfernt oder nicht. Cucurella ist nicht der größte Spieler. Und ich würde jetzt auch mal unterstellen, ohne die Armlänge von Cucurella gemessen zu haben und diese dann auch noch verglichen zu haben mit anderen Spielern. Aber ich würde mal unterstellen, dass der höchstwahrscheinlich kürzere Arme hat und auch einen anderen Radius, einen Bewegungsradius als ein Antonio Rüdiger. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch völliger Quatsch, ja. Aber der hat das Maximum oder fast das Maximum an Spannweite in der Situation an den Tag gelegt, die du dir ausdenken kannst. Also er müsste ja im Prinzip nur noch, was ist noch doller, dass er sich wirklich mit ausgebreiteten Armen hinstellt. Dann hat er vielleicht noch ein bisschen größeren Radius. Aber viel mehr ist da nicht mehr. Und das sind dann so Dinge, da denke ich mir so, nee. Also Freunde, was soll noch passieren? Und das Zweite ist, und das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber das fand ich auch einen guten Kommentar oder eine gute Überlegung, die da angestoßen wird. Diese Szene ist doch jetzt einfach perfektes Material, Anschauungsmaterial dafür oder auch eine Argumentation für all diejenigen, die sagen, okay, dann brauchen wir jetzt den Verteidigern nicht mehr beibringen, mit verschränkten Armen hinter dem Rücken in die 1-zu-1-Verteidigung in der Box zu gehen. Das haben wir denen jetzt jahrelang antrainiert, weil wir eben gelernt haben, es gibt super schnell Elfmeter, Hand ist Hand in der Box. Aber das zeigt ja jetzt eigentlich das Gegenteil. Also theoretisch könntest du jetzt auch wieder armwedelnd durch die Box rennen, ist ja egal. Also, weiß ich nicht, wirklich nicht.
Es ist einfach nicht stringent, die ganze Regel, und die muss irgendwie vereinfacht werden. Und bei so einer Szene, wo der Schuss wirklich klar aufs Tor gehen würde, dann ist es einfach Hand, ob das Absicht ist, ob der Arm angespannt ist oder nicht. Er verbreitert die Körperfläche. Und dann ist es halt einfach Hand. Also ich finde es auch eigentlich relativ eindeutig, aber ja, haben wir schon drüber gesprochen, die Regel gibt es nun mal her, dass du sagst, ja, dass es eben kein Hand ist, aber es fühlt sich einfach komplett falsch an, dass ja. da kein Elfmeter gegeben wurde. Und ich bin gespannt, ob da noch Konsequenzen kommen. Ja, also Konsequenzen kommen und vielleicht auch nochmal was irgendwie angepasst wird, aber ja, so sind wir jetzt erstmal zurückgeblieben nach diesem Spiel mit einem komischen, ich nenne es mal ein komisches Gefühl im Bauch.
Ja, auch vielleicht, um dann nochmal langsam Richtung machen wir einen Haken dran zu gehen. Schwach finde ich dann auch, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Ja, also die Spanier dann irgendwie versuchen zu sagen, ja gut, aber Toni Kroos hätte ja auch schon sehr früh vom Platz gestellt werden müssen. Da habt ihr auch Glück gehabt. Mag sein, kann man natürlich auch wirklich so bewerten. Aber wir reden hier jetzt über einen Handelfmeter in der Nachspielzeit und jetzt willst du auf die Waagschale legen, dass irgendwo anders eine Karte nicht gegeben wurde, die man hätte geben können. Also das sind für mich so ja, verzweifelte, wirklich verzweifelte Bemühungen vom eigentlichen Geschehen abzulenken und das ist für mich Quatsch. Gut, dann fällt dieses Tor in der Nachspielzeit, nachdem wir selbst ja auch noch die Möglichkeit hatten, Füllkrug trifft den Pfosten und selbst nach dem Gegentreffer hat Füllkrug nochmal eine fast identische Szene wie Merino auf der anderen Seite, der das Ding halt macht, köpft da irgendwie Zentimeter am Tor vorbei gegen die Laufrichtung vom Schnapper. Und dann ist Feierabend. Also ich will nicht sagen, ich war gebrochen, aber ich war schon wirklich sehr, sehr enttäuscht. Also es hat man mir, glaube ich, auch angesehen im Stadion. Ich habe echt gebraucht, um das sacken zu lassen und mich dann irgendwie direkt auf das nächste Viertelfinale live zu konzentrieren, ist mir irgendwie voll schwer gefallen. Bis zu dem Moment, als wir einen Magnum Mandel in der Hand hatten, dann war alles wieder in Ordnung. Das ist schon bitter. Richtig, ja. Das ist schon bitter. Ich meine, wir haben vorher drüber gesprochen. Wir haben alle gesagt, das ist eigentlich das vorgezogene Finale hier. Von der Qualität her, von dem, was die Mannschaften bisher gezeigt haben, ist es so oder so schade, dass eine dieser Mannschaften jetzt so früh rausgehen muss im Turnier. Und bei der Einschätzung bleibe ich jetzt auch, nachdem ich die anderen Viertelfinals gesehen habe. Wie siehst du es?
Würde ich auch so sagen. Also nach den Viertelfinals, die wir jetzt gesehen haben, ist für mich Spanien der klare Favorit. Alle anderen haben es übers Turnier auch nicht im Viertelfinale nicht gezeigt, dass die irgendwelche Ansprüche auf den Titel stellen können. Am ehesten noch die Schweiz, die gegen England mehr oder weniger auch verdient hätte weiterkommen können. Aber ansonsten von den anderen, ich halte von denen gar nichts. Am Ende ist es leider so, dass individuelle Qualität auch sehr wichtig ist in so engen Spielen. Und dann wird Frankreich oder auch England, die werden irgendwie den anderen Teams Probleme bereiten. Aber rein vom Spielerischen her, von dem, wie die als Mannschaft aufgetreten ist, ist für mich Spanien jetzt der klare Favorit mit Abstrichen. Vielleicht noch die Niederlande, die in dem einen oder anderen Spiel schon gezeigt haben über Phasen in den Spielen, was sie so gefährlich macht oder was sie stark macht. Aber das war bisher für mich auch noch zu wenig überzeugend. Also ja, ich glaube auch, dass Spanien jetzt der klare Favorit ist. Würde mich aber nicht wundern, wenn am Ende England oder Frankreich den Titel in den Nachthimmel reißen.
Gute Güte. Also ich meine, haben wir jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, dass die Engländer sich vielleicht durch diese Gruppenphase mogeln, um dann in den K.O.-Spielen ihr wahres Gesicht zu zeigen. Pustekuchen, das ist ja einfach nur grausam und ganz, ganz nah dran an Zeitverschwendung. Das Internet honoriert das auch mit reichlich Memes, die also sarkastischer gar nicht mehr sein könnten. Völlig zu Recht, wie ich finde. Aber wie du schon sagst, es wird höchstwahrscheinlich am Ende auch so ein Gerumpel belohnt. Ob jetzt mit einem Titel, ich hoffe es nicht, aber mit einem jetzt mindestens mal Halbfinale oder Finaleinzug ja schon. Und das ist was heißen. Ich bin dabei, ich denke, die Spanier machen es. Ich hoffe auf die Holländer. Also ich gehe jetzt voll auf Oranje. Ich finde auch, dass die, um auf das Spiel mal einzugehen, ein kompliziertes, ein hartes, ein energiegeladenes Spiel spielen mussten. Und das kann ja auch nochmal für die Charakterbildung in so einem Turnier wichtig sein, auch solche Spiele gewinnen zu können. Die Türkei hat es den Holländern überhaupt nicht einfach gemacht. Aber letzten Endes bin ich doch recht überzeugt davon, dass die Niederländer einen Kader haben, der einfach verschiedene Elemente mitbringt, um auf solche Spiele, je nach Gegner, auch reagieren zu können. Ja, wenn du dann siehst, dass so ein Wout Weghorst reinkommt und dass die ganze Dynamik komplett dadurch verändert, dass er so viel körperliche Wucht und ein Kopfballspiel mitbringt, Das ist schon krass, wenn du dir erlauben kannst, einen Frimpong zu ziehen für die letzten 10 Minuten mit seinem Tempo, der einfach jeden Konter killt, wenn er lustig ist. Also die haben schon einfach viel da und ich finde auch von der Spielanlage her macht das Spaß, dazu zu gucken. Da funktioniert noch nicht alles zu 100%, aber sie haben eine Idee und die vermisse ich halt bei England beispielsweise komplett. Und bei den Franzosen ist die Idee wirklich trocken wie ein Knäckebrot. Also du hast es schon eingangs erwähnt, kein eigenes Tor aus dem Spiel raus. Die konzentrieren sich komplett auf ihre Defensive. Das ist so schwer anzugucken. Das ist wirklich ganz, ganz schwere Kost.
Ja, macht gar keinen Spaß. Finde ich, wo du gerade Wout Weghorst ansprichst, das finde ich einfach irgendwie ein Phänomen, den Typ. Weil wenn du den Fußballspielen siehst, dann siehst du ja eindeutig, dass das jetzt kein begnadeter Kicker ist. Aber der hat halt so eine Wucht. Der hat einen Körper, den er da reinstellt. Der gewinnt Kopfballduelle, der gewinnt Zweikämpfe. Und der hat halt einfach, das ist ein geiler Spieler von der Bank. Der murrt ja nicht und ist dann genervt oder so. Der freut sich über jede Minute, die er spielt, das Gefühl habe ich zumindest. Und der wirft da alles rein und das ist halt einfach wirklich, solche Spieler brauchst du dann auch in so einem Turnier, ne? Die einfach dir nochmal eine komplett neue Dynamik reinbringen, neue Elemente reinbringen, weil ja die Offensive von den Niederlanden mit Bergwijn, Xavi, Gakpo und Depay, das ist jetzt auch alles nicht groß und wuchtig. Gakpo oder Gakpo mal ausgenommen, der ist groß, aber das ist jetzt auch kein Stoßstürmer oder ähnliches. Und dann hast du auf einmal da so einen Turm vorne drin, der halt echt irgendwie Räume zieht. Fand ich ganz spannend zu sehen, wie der das auch schon im Spiel gegen Polen, wie der da einfach den mehr oder weniger den Sieg mitbeschert hat, weil der da echt nochmal ja, eine richtig gute Energie von der Bank reinbringt. Das fand ich cool. Ja, ich glaube also über die anderen Spieler, über Frankreich, Portugal, ich möchte wirklich kein Wort darüber verlieren. Im Elfmeterschießen gewonnen worden, alles andere, es lohnt sich wirklich nicht, über dieses Spiel noch zu sprechen. Dann sind wir jetzt auch schon bei Türkei, Niederlande, können wir gleich nochmal zu England, Schweiz gehen. Aber ja, wie du hast schon gesagt, die Türkei hat es den Niederlande überhaupt nicht einfach gemacht. Und die erste Halbzeit, anders gesagt, vor dem Anstoß hätte ich gesagt, die Niederlande gewinnen das klar. Die gewinnen das 2-0 relativ souverän. Nach der ersten Halbzeit habe ich nicht mehr an das Comeback der Niederlande geglaubt, weil die erste Halbzeit wirklich wieder der Türkei komplett in die Karten gespielt hat. Die konnten vorne mit kleinen Nadelstichen über Güler oder über andere qualitativ gute Spieler, die sie da vorne dann haben, immer so kleine Nadelstiche setzen und dann machen die halt wieder das Tor nach einem, nicht direkt nach einem Standard, aber nach einem nicht angekommenen Eckball, geht auf den zweiten Pfosten, Flanke nochmal rein, Traumflanke von Arda Güler, wirklich unfassbar gut. Da stehen dann aber auch drei Türken frei zum Kopfball. Die hätten sich das quasi noch schnickschnack schnuck machen können und sich aussuchen können, wer den jetzt nimmt. Also wirklich richtig stark getreten und haben sich auch gut erklärt danach bei Magenta TV. Da habe ich vorher auch noch nicht drauf geachtet, weil ich jetzt auch nicht so der Standard-Experte bin und jetzt irgendwie da mal gucke, ah ja, das stehen die jetzt so und dann machen sie das. Aber ganz klar zu erkennen, dass sie halt immer auf den ersten Pfosten gehen und hinten dann so ein paar Spieler lauern, falls der Ball durchrutscht, um dann den halt genau wieder auf den anderen Pfosten zu bringen, wo die ganzen Stürmer, Spieler eh gerade hingelaufen sind. Und genau ist das so auch dann bei dem Standard passiert, dass halt alle eingelaufen sind, dann dort stehen geblieben sind, die nächste Flanke kam und die halt nur noch dann zwei Schritte zum Ball machen mussten. Fand ich ganz spannend zu sehen. Und ja, wie gesagt, nach der ersten Halbzeit dachte ich, die ziehen das und die Türkei kommt ins Halbfinale. Aber ja, dann ging es dann doch relativ Schlag auf Stark. In 6 Minuten wurde das Spiel gedreht. Geiler Kopfball auch von De Vrij, ne?
Ja.
Richtiger Maschinenkopfball, ey. Richtig mit Wucht da reingekloppt.
Ja, das war auf jeden Fall geil. Der geht ja mit Tempo in den Ball rein, so willst du das eigentlich sehen. Ich glaube, bei den Niederländern war der Knackpunkt dann tatsächlich so das Wechseln. Und sie sind auch schon besser aus der Kabine gekommen in Halbzeit 2, das muss man sagen, aber die Wechsel haben dann gesessen. Völlig interessant fand ich dabei, dass ja die späten Wechsel, also die letzten Wechsel, überhaupt nicht abgenickt worden sind von Hollands Kapitän Virgil van Dijk. Der hatte sich einen kleinen Disput mit seinem Trainerstaff geliefert, weil er nicht gesehen hat, dass das jetzt entweder der geeignete Zeitpunkt oder die geeigneten Wechsel waren. Das wurde nicht näher erläutert, man konnte ihn ja nicht fragen, logischerweise, aber das fand ich ungewöhnlich, das in der Schärfe und Klarheit zu sehen, dass es da irgendwie keine gemeinsame Sprache zwischen Kapitän und Trainerstaff gab. Und rein von dem, was die Türkei angeboten hat. Also die hatten auch schon, ja, das eine oder andere spielerische Element. Viel lief über links, über Kalyoglu oder wie auch man den Knaben aussprechen.
Kalyoglu,
ja. Kalyoglu aussprechen mag, der mit Sicherheit sehr, sehr viel Eigenwerbung betrieben hat im Laufe dieses Turniers, auf sich aufmerksam gemacht hat. In seinen Dribblings immer mal wieder zwei, drei Niederländer beschäftigt hat. Ansonsten die von dir angesprochenen Standards, fair enough, dass das die Waffe der Türkei ist an der Stelle, muss man aber sonst sagen, dass die Holländer mehr Fußball gespielt haben und das wurde ja dann auch Gott sei Dank belohnt. Die Türken sind viel über den Kampf, über die Intensität gekommen, haben ihr Herz auf den Platz gelassen, können auch meiner Meinung nach komplett stolz zur Vordertür rausgehen und sagen, alles klar, haben alles reingeworfen. Aber ich find's schon auch okay, dass am Ende der Fußball, den Holland da versucht hat zu spielen, belohnt wird, wenn auch knapp.
Ja, auf jeden Fall. Witzig fand ich auch noch, dass Ferdi Kadiolu ja sogar in den Niederlanden ausgebildet wurde. Das wusste ich vorher auch nicht bei Nijmegen. Aber insgesamt sehe ich das genauso wie du. Die Türkei hat gezeigt, dass sie ein paar richtig gute Kicker auf den Platz bringen können. Und wenn du siehst, dass da in der Startelf irgendwie auch zwei 19-Jährige stehen, die so ein bisschen die Zukunft der Offensive zumindest sein werden, mit Kenan Yildiz und Arda Güler, dann rosige Zukunft erstmal für die Türkei, wenn sie jetzt auch hinbekommen, das finde ich auch absolut Wahnsinn. Das haben die in der Berichterstattung oder beziehungsweise während des Spiels drüber gesprochen, dass es in der Türkei, selbst bei den großen Clubs, einfach keine Leistungsnachwuchszentren gibt. Die halt
NLZ, super Probleme mit der Jugend. Nachwuchsleistungszentren, ja.
Ja, dass es das da einfach nicht gibt. Finde ich krass, weil das ist ja in Europa mittlerweile so in den Top-Ligen, eigentlich das steht in den Statuten drin, ansonsten darfst du gar nicht erste Liga spielen, zumindest in der Bundesliga nicht und ich glaube auch zweite Bundesliga nicht, wenn du sowas nicht hast und das hat ja wirklich den Fußball nochmal insgesamt qualitativ auf ein ganz anderes Level gehoben, wenn du guckst, wann das passiert ist, Ende der 90er, Anfang der 2000 haben das alle Verbände gemacht, alle Ligen haben das eingeführt und wie sich der Fußball von der Dynamik, vom Spielerischen verbessert hat. Also sonst bei den Turnieren Anfang der 2000er, da hatte jedes Team, hatte ein bis zwei Spieler, das waren begnadete Kicker und der Rest war so Medium. So, und wenn du die Spieler von heute, die du denkst, dass die nur die mittleren sind, wenn du die in die Zeit der Anfang der 2000er steckst, dann sind das die besten Kicker auf dem Platz. Abgesehen von so Ausnahmetalenten wie Zidane oder so, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn du irgendwie früher gedacht hast, hier bei Tschechien, da spielt ja neben Rosicki noch XY und der hat einen feinen Fuß. Ja, das wäre heute wahrscheinlich ein mittelmäßiger Profi, weil also die technische Ausbildung einfach nochmal einen richtig krassen Sprung gemacht hat, auch in der Breite. Nicht nur die Top 5, die Top 10, die Top 20, sondern dass alle Spieler bei fast jedem Team bei der EM auf dem Platz stehen, dass sie alle feine Füße haben. Ne? Also alleine über die Schotten brauchen wir ja nicht zu sprechen, die alle irgendwie Stammspieler bei irgendwelchen Vereinen in der Premier League sind, in der Serie A. Das waren früher, haben die in der zweiten schottischen oder in der dritten englischen Liga gespielt. Ne? Also da hat sich schon richtig was getan. Da bin ich wirklich gespannt, auch wie sich das bei den Türken dann entwickelt, ob sie das vielleicht auch einfach mal einführen, weil grundsätzlich haben die ja ein Riesenpotenzial. Ne? Es gibt ja nicht nur ein paar wenige Türken, sondern es gibt sehr, sehr viele. Wenn die sich einfach nochmal ein bisschen professionalisieren, was die Nachwuchsarbeit angeht, könnte das ein großer Player werden im Weltfußball.
Denke ich auch, aber da müssen sie jetzt erstmal anfangen, wieder über den Sport zu reden und die Politik außen vor lassen. Das ist ja gerade überhaupt nicht der Fall. Das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass jetzt irgendwie über die sportliche Leistung der türkischen Nationalmannschaft gar kein Wort mehr verloren geht, dass dieses Spiel gegen Holland auch komplett in den Hintergrund rückt, weil einfach dieses ganze Thema um den Wolfsgruß nicht irgendwie gelöst wurde, sondern noch größer gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Fanmarsch vor dem Spiel musste ja abgebrochen werden, weil Tausende von türkischen Fans mit dem Wolfsgruß parolierend durch die Straßen sind, auch im Stadion. Erdogan hat sich noch seinen Kalender frisiert und ist extra zum Spiel gekommen, gemeinsam mit Mesut Özil, der ja auch noch das Bild geteilt hat, wo der Wolfsgruß von der Nummer 4 der Türken gezeigt wurde, um damit dann auch noch irgendwie wie sagt man, sympathisieren, und der das, glaube ich, auch selbst tätowiert hat, auf der Brust, also Mesut Özil. Also das finde ich bedenklich, und ich finde es total schade und wird einfach der türkischen Nationalmannschaft und der sportlichen Leistung dann auch nicht gerecht, dass das jetzt Thema Nummer eins ist.
Nee, das ist total schade. In solchen Zeiten befinden wir uns leider, dass solche sehr rechten Gruppierungen, nicht nur in der Türkei, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Frankreich, die gibt es in den Niederlanden, überall ist das gerade Thema, und gab auch die ein oder andere Ausschreitung von Fans, gar nicht mal unbedingt physischer Gewalt, aber dass es da eben irgendwelche Parolen gab, seien es die Österreicher, seien es irgendwelche Kroaten zusammen mit Albanern, die den Serben den Tod wünschen. Boah, das ist schon einfach alles, ja, durch Social Media wird es, man rückt es in den Vordergrund oder man bekommt es eher mit, aber das ist einfach so Sachen, die will niemand bei so einem Turnier sehen, und witzigerweise sind es immer genau die eher rechtskonservativen Leute, die sagen, Fußball soll nicht politisch sein. Ja, Leute, das funktioniert aber in beide Richtungen, und ihr braucht euch nicht über irgendwelche Regenbogen-Armbinden beschweren und dass das ja im Fußball nichts verloren hat, wenn ihr dann einfach rechte Faschoparolen rumschreit und jetzt auch so als Trotzreaktion, weil ein Spieler gesperrt wird, irgendwie mit tausenden Leuten auf der Tribüne den Wolfsgruß zeigen. Oder da waren es vielleicht auch nur hunderte, aber das sind einfach alles so Reaktionen. Ja, ne, also nicht irgendwie Wasser predigen und Wein saufen, das funktioniert in beide Richtungen, und dann, also was, das drückt halt echt einfach auf die Stimmung. Und ja, es gibt wichtigere Themen als Fußball, aber es ist nun mal in den Zeiten, in denen wir gerade stecken, auch eine nette Abwechslung, einfach mal einen Monat viele Sachen auch sehen zu können, viele Eindrücke von Leuten, die Freude haben an diesem Sport, und das sich dann wieder mit so einer Scheiße kaputt machen zu lassen, das nervt mich, das ist einfach schlimm, das ist rechtsextrem, und das hat einfach nichts verloren in irgendeinem Sport oder irgendeinem Teil dieser Gesellschaft, und wird auch, wie du schon gesagt hast, der fußballerischen Leistung der türkischen Nationalmannschaft einfach nicht gerecht. Und es gibt einfach leider immer diese paar Idioten, die einfach alles versauen müssen. Und das ist schade. Das ist einfach wirklich sehr schade.
Alles versaut, um vielleicht irgendwie den Übergang zum letzten Spiel und dann auch so langsam Richtung Ende der Folge mit Blick auf die Zeit zu finden. Alles versaut hätten auch fast die Engländer, weil das war ja schon wieder einfach gar nichts, ne? Um mal das letzte Viertelfinale zu beleuchten. Die Schweiz hat es vernünftig gemacht. Ich finde, ähnlich wie die Österreicher, sind sie in Halbzeit 1 nicht so ganz in ihr Spiel reingekommen, waren sehr damit beschäftigt, sich reinzuarbeiten in ihr Spiel. Die Engländer haben es dann in den ersten 30, 45 Minuten das erste Mal und somit fast überraschend okay gemacht, ja, wenn man es jetzt spielübergreifend im Turnier betrachten möchte, ohne dabei aber großartig zu sein. Also das darf man jetzt auch nicht irgendwie falsch verstehen, dass die da die Sterne vom Himmel gespielt hätten, aber es sah etwas besser aus. In der zweiten Halbzeit war England dann zurück, so wie wir es jetzt kennengelernt haben in den letzten Wochen. Die Schweiz war definitiv das bessere Team, und trotzdem muss man am Ende sagen, eigentlich will ich es nicht sagen. England ist nicht verdient weitergekommen, aber England ist weitergekommen.
Ja, weiter sind sie. Rumpelig wie eh und je. Schade für die Schweiz, die ja wirklich kurz vor Schluss nochmal eine richtig, richtig gute Möglichkeit hatte, das Spiel für sich zu entscheiden. Und ja, irgendwie auch verkehrte Welt, muss man ja fast schon sagen, dass die Engländer 5 von 5 Elfmetern reinmachen beim Elfmeterschießen. Und Southgate hat sich ja auch schon direkt dazu geäußert, ja, von den letzten 4 Elfmeterschießen 3 gewonnen. Ja, aber für das eine im Finale werden sie halt einfach richtig an Pranger gestellt. Ist natürlich auch so, so funktioniert halt der Fußball auf der Bühne leider. Aber ja, souverän, auch der letzte Elfmeter von Trent Alexander-Arnold, den nagelt er da richtig gut rein. Ja, der über den Elfmeter von Akanji brauchen wir nicht sprechen. Junge, da war nix. Aber ja, die Engländer sind weiter, und ich rechne auch im Halbfinale mit denen. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Ich habe mittlerweile, wer hat das gesagt? Hat es Uwe Seeler gesagt? Immer Glück ist Können. Wenn du halt dich da so durchwurschtelst, das hat ja fast schon, ist ja fast schon Schema, dass du halt dich da einfach deine Qualität dann irgendwie versuchst in diesen, oh Gott, ja, ich möchte, nee, ich nein, ich möchte in diesem Zuge nicht von einer Qualität sprechen. Das wäre einfach viel zu viel und ich hoffe einfach, es ist im Halbfinale Schluss, weil Niederlande gegen Spanien im Finale, dann sehen wir, glaube ich, ein spielerisch tolles Finale mit ein paar Toren. Darauf würde ich mich freuen. Frankreich-England wäre eine Katastrophe. Ja, also wir brauchen schon mindestens die Spanier im Finale, damit wir irgendwas zu Gesicht bekommen und am besten Spanien-Niederlande, das wäre ein absolutes Traumfinale.
Ja, für mich. Also wenn England gegen Frankreich das Finale heißt, dann gehe ich Enten füttern. Also was soll das? Das kann man ja, kann man sich ja nicht antun.
Ist so. Naja. Dann gucken wir lieber Copa America.
Ja, ist so, da geht's wenigstens noch ab. Stichwort Argentinien, Brasilien und Ecuador. Aber gut, anderes Thema, haben wir heute kein Futter mehr für, keine Zeit mehr für. Also ganz kurz die Prediction. Wer setzt sich durch und wer holt das Ding?
Jetzt ist ja so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, lasse ich mich wieder von meinen Emotionen leiten oder einfach rational, spielen Sympathien eine Rolle. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe es eigentlich schon gesagt, ich wünsche mir Spanien, Niederlande und ich glaube auch, dass das fair wäre von den Leistungen des bisherigen Turniers. Ein Spiel, da ist alles egal, die stehen jetzt nur mal im Halbfinale, deswegen bringt das nichts, wenn du vorher jedes Spiel mit 5-0 rasiert hast und dann im Halbfinale gegen gurkiges England trotzdem rausfliegst, jetzt habe ich es im dritten Anlauf, aber ich bleibe dabei, ich wünsche mir Spanien gegen die Niederlande und ich glaube, das sind auch die Tipps, auf die ich mich hier festnageln lasse. Ich sage 2-0 Spanien, Frankreich macht kein Tor, die gehen ohne eigenes Tor, fliegen die nach Hause und die Niederlande gewinnt 1-0 in der Verlängerung, beziehungsweise dann mache ich sowas wie 5-3 im Elfmeterschießen.
Mhm. Und am Ende holt Spanien das Ding?
Soweit
Okay. Lehne
ich mich noch nicht aus dem Fenster. Das machen wir. Oh Gott, das ist ja auch schon die vorletzte Folge heute dann vor unserer Sommerpause. Ne? Nächste Woche nehmen wir noch auf, nach dem EM-Finale. Und dann machen wir erstmal ein paar Wochen Pause, bis dann alles wieder losgeht. Wild. Ja, aber so was sind deine Tipps erstmal nur fürs Halbfinale?
Gut. Ich würde eigentlich mitgehen, aber ich halte jetzt mal dagegen, um irgendwie einen anderen Take zu machen. Ich sage ersatzgeschwächte Spanier, weil ja Carvajal fehlt, die Innenverteidigung ist auch umgebaut, Petri geht kaputt. Irgendwie kriegt Frankreich das hin, auch wenn ich es nicht hoffe, aber das Finale wird am Ende Frankreich-Niederlande heißen und dann gewinnen es die Holländer.
Ja, hoffentlich. Ey, stell mir vor, wirklich Frankreich-England. Ey, das
bitte
so,
nicht, Alter.
Das wäre so kacke.
Das wäre richtig
die
kacke.
Die haben beide, ob nun selber erzielt oder nicht, die haben irgendwie zusammen 8 Tore gemacht bei diesem Turnier. In wie vielen Spielen? 3 plus 2. In 10 Spielen haben die keine 10 Tore zusammengeschossen. Was ist das denn, Alter?
Ja, Schock gar nicht.
Naja, gut. Aber gut. Du sagst also Frankreich, Niederlande. Ich sag Spanien, Niederlande. Oh, haben wir auch auf jeden Fall viel Hoffnung in die Niederlande beide, würde ich sagen. Ne? Das sehen jetzt, glaube ich, auch nicht alle so. Weil wenn man erstmal im Halbfinale steht, dann denkt England sich wahrscheinlich auch jetzt, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, jetzt wäre es richtig dumm, das nicht zu holen. Aber bin ich gespannt, ob England sich nochmal durchwurschtelt.
Ja, wir sind irgendwie den Holländern am nächsten. Jetzt auch europäisch gesehen, das sind unsere Nachbarn, ich mag die Holländer gerne, ich finde die Fans reißen komplett einen ab beim Turnier, wie gesagt, der Fußball ist jetzt nicht irgendwie 100%, aber alles, was sie versuchen, hat Sinn und Verstand und verfolgt einen Plan und es sieht irgendwie vernünftig aus, das ist eine sympathische Truppe, also ich gönne das total jetzt, von daher hoffe ich da auch so ein bisschen drauf, dass am Ende Oranje den Titel in die Höhe reckt.
Na links!
Ja, genau.
Nur rechts. Ja, gehe ich mit. Finde ich auch gut. Die Fans machen Spaß. Das sieht alles sehr friedlich aus bisher. So soll es sein. Ein Fußballfest. Nicht irgendwelche Idioten, die sich die Körper einhauen wollen. Einfach Spaß am Sport haben. Möge der Bessere gewinnen. Um dann auch noch mal ein bisschen ein paar abgedroschene Sprüche hier reinzuwerfen. Nein, ist ja aber wirklich so. Ganz ehrlich, am Ende ist es einfach fucking Fußball und da will ich nicht sehen, wie sich irgendwelche Leute auf einem Fanfest einfach irgendwie an die Gurgel gehen, weil das eine Team gewonnen hat und das andere nicht. Das ist einfach nur lass es bitte einfach. Also, ich glaube, wir machen die Folge hiermit zu. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn wir uns das nächste Mal sprechen, Lukas, dann haben wir einen neuen Europameister.
Jo. Wenn nicht was ganz Unvorhergesehenes passiert, aber ich bin da bei dir, es wird so sein.
Ja, Titelverteidiger ist raus, deswegen wird es auf jeden Fall einen neuen Titelträger geben. Es wird entweder England, die Niederlande, Frankreich oder Spanien sein. Nächste Woche um diese Zeit wisst ihr mehr. Ihr seid dabei, Couch Capitanos, Folge 37. Nächste Woche die 38, letzte Folge vor der Sommerpause. Und dann kommen wir aber sowas von stark zurück nach kurzer Erholung, weil ey, die Bundesliga steht wieder vor der Tür. Ich habe schon wieder richtig Bock, der Spielplan ist draußen. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Fußball ist einfach, Fußball ist cool, sag ich jetzt einfach so.
Fußball ist toll. Geil. Lutz, mein Lieber, ich wünsche dir was. Schönen Feierabend. Wir hören uns. Auf bald. Tschö.
Arrivederci.